Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
In der heutigen Episode von Recruiting Basics, einfach, klar, praxisnah, begrüßen Arthur und ich Gregor Stanulonis. Gregor ist seit über 12 Jahren im HR-Umfeld tätig, angefangen im Controlling. Über Projekte und Vertrieb ist er seit 2018 als Führungskraft auf den Bereich Talent Acquisition fokussiert, aktuell als Head of Talent Acquisition and Employer Branding für Hilti in Zentraleuropa. Durch seinen Background im Recruitment Process Outsourcing konnte er Einblicke und Erfahrungen in die Recruiting-Realität diverser Unternehmen und Branchen sammeln. Diese nutzt er in Kombination mit seinem Finance-Background, um die bestmögliche Kombination aus datenbasiertem Arbeiten, Value-Add für das Business und dem Human-Touch zu kreieren.
Hallo zusammen zu einer neuen Interviewfolge hier bei uns bei Recruiting Basics mit Gregor. Hallo Gregor, hallo Stefan, wie geht's euch heute?
Moin, soweit so gut, ne? Freitag vom Recording her, also kurz vorm Wochenende, so soll's sein.
Ja, hier ganz genauso. Alles gut, ja.
Sehr schön. Bei mir natürlich ähnlich. Bisschen scheint die Sonne. Das wird hoffentlich auch so bleiben. Aber wir wollen heute nicht über das Wetter sprechen, sondern über eine Sache, die ich super, super wichtig finde in unseren 3+1 Basics. Und das ist das erste Thema, nämlich Klarheit. Und im Vorgespräch meinte der Gregor, Klarheit geht nur zusammen mit Ownership. Und das finde ich in dem Sinne sehr, sehr spannend. Und meine erste Frage an dich, Gregor, ist, was bedeutet eigentlich Ownership für dich? Also was heißt das natürlich im Kontext Recruiting? Was genau verstehst du unter Ownership und warum ist das wichtig für Klarheit? Vielleicht?
Für mich, so aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre und auch wirklich auch immer wieder gesehen, ist Ownership ist wirklich die Verantwortung anzunehmen für etwas. Also ich sage ganz mal, ich bin Daily Recruiter, ich rekrutiere und Ownership heißt für mich, die Verantwortung anzunehmen. Ich bin beispielsweise für den Gesamtprozess verantwortlich. Viele Unternehmen, ne, die führen dann irgendwann, ich sag mal, ne, Verantwortungssplits auf, ne, ganz klassisch, wer macht das Angebot, wer macht was. Aber es geht tatsächlich darum zu sagen, selbst wenn ich vielleicht für einen Schritt formell gesehen nicht verantwortlich bin, weil in der Rangfolge ist jemand anders dafür zuständig, sage ich aber, ich bin der Recruiter, es ist meine Stelle, mein Job ist erst zu Ende, so habe ich es mal gesagt, wenn das Ding unterschrieben zurück ist. Also aus der Perspektive, alle sind glücklich. Selbst wenn ich formal für die letzten Schritte gar nicht zuständig bin, sollte ich mich aber durch diesen Ownership annehmen und, ich sage mal, die Fäden zusammenzuhalten. Und das ist etwas, was ich total wichtig finde, jetzt wegzugehen von formellen, wer ist wie aufgeteilt, diesen Ownership auch anzunehmen und genauso auch zu agieren.
Gibt es für dich dann einen Unterschied zwischen Ownership und Verantwortlichkeit? Also was oder ist das das Gleiche?
Ich muss sagen, vom Wording her, ne, ist es mehr oder weniger das Gleiche, aber in der Realität finde ich, es gibt schon Unterschiede. Verantwortlichkeit ist, ich sage jetzt mal, auf dem Papier geregelt, wer ist für was zuständig. Und dann kann ich es mir natürlich leicht machen und sagen, so, da bin ich raus, das ist nicht mein Thema. Aber ich sage jetzt mal, nimm mal klassisches Recruiting, je nachdem, wie du es dann aufteilst, kann es sein, ich bin Recruiter, ich bin für die Prozessschritte verantwortlich, also per Definition. Danach ist vielleicht der Fachbereich, HR-Services, was auch immer. Und dann könnte ich sagen, ich bin raus. Aber in der Grunddefinition werde ich verantwortlich gemacht für die Stellen. Das ist so ein Mismatch in der Gesamtkommunikation. Und dann muss ich aber sagen, ich bin immer ein Fan davon zu sagen, ich nehme diesen Ownership an. Auch wenn ich formell die Verantwortlichkeit dafür gar nicht habe, zu sagen, mein Job ist erst dann zu Ende. Das heißt, ich nehme alle Stakeholder, die in dem Prozess involviert sind, die vielleicht einen Teil der Verantwortlichkeit haben und stelle sicher, dass das Gesamtpaket ankommt. Weil das ist halt, wenn wir in End-to-End-Prozessen denken und ein End-to-End-Prozess wird aufgeteilt zwischen verschiedenen Parteien, dann fehlt es oft, dass einer sich ganzheitlich verantwortlich fühlt für das Gesamtkonzept. Und das meine ich mit Ownership annehmen, formell weg von einer Verantwortung, die per Definition gemacht wurde.
Also korrigiere mich, was ich jetzt verstanden habe. Der Unterschied für dich ist zwischen verantwortlich ist sozusagen, ich bin formell zuständig, diese Aufgabe auch zu machen. Ja. Mhm. Nehmen wir mal auch etwas, was nicht auf die Recruiter-Rolle fällt, was auch immer es ist im eigenen Unternehmen. Es ist aber gerade eine Hürde. Ich wäre theoretisch nicht verantwortlich, diese Hürde irgendwie zu umgehen oder zu lösen. Ownership bedeutet für dich, ich muss nicht zwangsweise die Aufgabe selber machen, aber ich muss mich der Hürde annehmen und sie aus dem Weg legen,
Correct.
Weil mein Ergebnis ist, entschuldigt, mein Ergebnis ist, die Stelle zu besetzen und ich mich nicht zurücklehnen sollte und sagen, ja, da war die Hürde, da kann ich jetzt nichts für und deswegen liegt das und deswegen ist auch der oder die Kandidatin weg. Pech gehabt, nicht mein Thema. Also so grob würde ich das
genau.
Jetzt mal verstehen. Okay.
Und klassische Beispiele hast du dann beim Recruiter einmal in der Klassiker Feedback-Fachbereiche, wie lange dauert das ganze Thema? Und dann sagen kannst, ja, liegt nicht an mir, liegt am Fachbereich. Aber es ist ja trotzdem die Frage, wie gehst du damit tatsächlich auch um? Akzeptierst du das? Das geht dann schon los mit sich Absagegründe, die dann, ja, mein Bauchgefühl sagt, ne? So, das ist ja, lässt du es darauf bestehen oder nimmst du die Antwort und sagst, ich hake nach und sag, das reicht mir nicht. Also ich brauche eine vernünftige, eine valide Antwort, bei der ich auch mit KandidatInnen sprechen kann. Also, und das ist genau diese Thematik, wie weit nimmst du wirklich die Verantwortung und Ownership auch tatsächlich an?
Mhm. Ja, finde ich einen sehr, sehr validen Punkt. Das ist quasi, absolut. Aber das passt für mich auch sehr stark da rein, wie wer kann eigentlich wirklich RecruiterIn werden? Also was musst du auch mitbringen? Wie musst du ticken? Worauf musst du Bock haben, um diesen Job auch wirklich effektiv machen zu können? Und das ist eben auch, dich nicht zurückzulehnen und zu warten. Das heißt aber auch nicht, alles selber zu machen. Das muss man irgendwie auch differenzieren. Nur RecruiterInnen, die stark beschäftigt sind, sind nicht immer die effektivsten. An den richtigen Themen zu ziehen, daran zu arbeiten. Ich sage immer gerne, eine gute RecruiterIn hat das Ziel, die Stelle schnellstmöglich mit der besten Fit zu besetzen und treibt in jedem Gespräch das voran. Das ist für mich Ownership, wie du es definierst, weil ich das Ziel habe, für den Fachbereich ihn auch mal herauszufordern, so wie du es sagst, und sagen, nee, das reicht mir jetzt nicht oder das ist hier jetzt auch Quatsch oder Banane, weil das ist mein Job, Recruiting gut abzuliefern. Ja, finde ich sehr cool. Erklär mir mal, wie das mit Klarheit zusammenhängt für dich.
Das fängt schon ganz am Anfang des Prozesses an und ihr hattet ja auch schon, ich glaube, in anderen Podcast-Folgen auch das Thema auch mit Briefing-Call oder Kick-Off-Call, wie auch immer das nennt. Das fängt für mich an der Stelle tatsächlich schon an, weil das ist die Einflugschneise, sage ich jetzt mal. Wie geht es danach sich weiter? Klarheit heißt für mich, eigentlich müssen wir klar kommunizieren. Da fängt es tatsächlich auch schon an. Wir haben alles gleiche Ziel. Der Fachbereich, RecruiterInnen wollen Stellen besetzen, mit den bestmöglichen Personen im idealen Zeitpunkt. Was oft passiert in der Realität ist, wir haben ein Briefing und Fachbereich, ne, Wunschkatalog, dass wir auch sagen, ist das also, und dann Klarheit heißt für mich auch jetzt nicht mit Gefühlen zu arbeiten, sondern so weit wie möglich auch wirklich datenbasiert. Mhm. Was sagt der Markt? Also das ist ein Wunschkatalog. Und zu sagen, ja, ich glaube, das wird schwierig, ist, da springt ein Fachbereich oft nicht an. Was aber funktioniert ist, wenn du sagen möchtest, also basierend auf deinem Stellenprofil, der ersten Search auf LinkedIn, kann ich dir sagen, wir reden hier vielleicht von 30 potenziellen Kandidaten, die auf diese Position passen. Ich kann gerne Active Sourcing machen, aber ich bin in 2 Tagen durch. Und was dann? Und diese Klarheit in der Kommunikation, das ermöglicht dann wiederum, in einen offenen Diskurs zu gehen mit dem Fachbereich. Weil wenn ich ihm sage, und ich hatte halt solche Fälle auch schon viele Jahre in der Vergangenheit, hatte ich einen Fachbereich, dem habe ich nachgewiesen, hey, das, was du suchst, ist so ein nischiges Profil. Gibt's 5 Leute in Deutschland, 3 arbeiten in deinem Team, einer sitzt in Berlin, einer im Süden. Ich kann gerne sourcen, ich bin in 20 Minuten fertig. Wird das wahrscheinlich reichen? Wahrscheinlich nicht. Wie gehen wir dann tatsächlich weiter? Und diese Klarheit in der Kommunikation, das schafft wirklich Beratung auf Augenhöhe und stellt dann den Erfolg nach hinten raus sicher. Weil wie oft habe ich Fälle gesehen, wo da passt die Gehaltsrange nicht. Und was passiert dann? Wir suchen weiter die Kandidaten, die dann kommen, die eigentlich im normalen Benchmark sitzen, aber halt vielleicht zu teuer sind. Die werden dann abgesagt, weil sie passen ja nicht rein. Anstatt, dass man das nimmt und klar zurückgeht, sag mal, ich habe 20 Profile bekommen, die sind echt gut, aber du siehst, die Gehaltsvorstellungen liegen 10% drüber. Wie wollen wir damit umgehen? Weil in der Realität ist es, wir im Recruiting haben immer zwei Hebel. Wir können mit dem Gehalt hoch, wenn es nicht passt, oder wir gehen mit den Anforderungen runter. Und wir sind nur der Spiegel des Marktes. Wir bewerten nicht, ist das jetzt fair oder auch nicht fair. Und da müssen wir klar sein. Und meine Kernaussage im Recruiting ist immer, wir sind Dienstleister, so wie auch ganz HR. Aber ein guter Dienstleister muss auch mal sagen, nein, stopp, so werden wir nicht erfolgreich. Das ist für mich Klarheit.
Ja, da kommen wir vom Wort nicht auf den gleichen Nenner, Gregor, aber ich sehe uns nicht als Dienstleister. Ja, wir sind per se, es ist schon etwas, wir liefern ein Ergebnis ab und wir sind auch diejenigen, die etwas als Dienst anbieten. Ich finde aber, Recruiting lässt sich am besten darstellen, wenn du sagst, ich bin mindestens Berater, eigentlich auch Partner, weil in den Konstrukten, in denen wir uns bewegen, bekommst du nur auf Partnerhöhe tatsächlich auch die Themen, so wie du es gerade besprochen hast. Du musst dich selber nicht als Dienstleister, sondern als auf Augenhöhe sehen, um zu sagen, lieber Fachbereich, ich verstehe deinen Wunsch nach diesem Profil, es gibt aber nur zwei Profile in Deutschland. Ich kann jetzt der Dienstleister sein und sagen, ich mache dir aber noch andere Dinge möglich, die sind nur halb so gut. Oder ich kann der Partner sein und sagen, ja, existiert nicht. Willst du mehr zahlen? Wollen wir die Anforderungen runterschrauben? Nach meiner Einschätzung ist beides okay. Ja, ich kann das nicht alleine entscheiden. Du musst den Weg mitgehen. Und dann finden wir aber auch eine Strategie, die dein Problem lösen wird. Also es ist vielleicht auch Wortklauberei. Für mich ist das aber schon ein großer Unterschied auch im Auftreten von RecruiterInnen. Das erlebe ich zumindest. Fühle ich mich wie ein Dienstleister? Fühle ich mich wie jemand, der etwas immer liefern muss? Oder fühle ich mich wie jemand, der auf Augenhöhe mit jemandem spricht und für das Gesamtunternehmen ein Thema löst? Und das ist eine andere Perspektive für mich drauf. Also.
Ich bin bei dir. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wie definiert man das Ganze? Also für mich ist Dienstleister nicht negativ behaftet. Das ist quasi nur das untere Level. Es geht eher darum, wie agiere ich als Dienstleister? Bin ich wirklich Partner auf Augenhöhe, so wie du es gerade gesagt hast? Oder bin ich, ich sag mal, ein CV-Schubser, jetzt bei Spitz ausgesagt, aus der Vergangenheit heraus. Ja, also das ist ja so ein bisschen genau, das ist aber auch damit das Thema auch Verantwortung annehmen und auch den eigenen Anspruch zu haben, nee, ich möchte Partner auf Augenhöhe sein, aber wie werde ich Partner auf Augenhöhe? Da haben wir das Thema mit Klarheit auch in der Kommunikation.
Ja, bin ich bei dir. Nee, also du merkst, da hängt ein bisschen mein Herz dran, weshalb ich das auch so definieren möchte, weil ich finde nicht, Dienstleister ist für mich und auch häufig in größeren Strukturen, das muss ich dir nicht erzählen, der Fachbereich ruft und wir liefern ab und zwar egal wie, Hauptsache er ruft und schnell und das ist für mich aber der falsche Weg. Das ist nicht, wie Recruiting auch in der Zukunft funktionieren kann, weil der Markt wird immer schwieriger. Da braucht es Leute, die sich trauen, Schultern raus, auch gegen Anreden, gemeinsam nach dem Weg suchen und den Markt richtig einschätzen, um dann die bestmögliche Lösung, das heißt nicht jeden Wunsch erfüllen, das ist immer, ich sage immer gerne, wer immer das kriegt, was er will, kriegt nicht das, was er braucht und das ist der Unterschied für mich zwischen den beiden Parteien. Aber sehr cool, es ist eine sehr, sehr interessante Herangehensweise. Was deiner Einschätzung nach, wie muss ich ist strukturell im Unternehmen verhalten? Also was muss das Recruiting gut drauf haben in der Struktur, im Prozess, was auch immer? Und wie muss links und rechts die Schnittstellen in HR funktionieren, dass das, was du jetzt als Ownership auch forderst, auch funktionieren kann? Also wie schätzt du das ein?
Also ich glaube, ich weiß manchmal nicht, ob meine Herangehensweise vielleicht eine andere ist, weil ich komme ja eher aus dem RPO-Business im Ursprung. Das heißt, für mich war Recruiting im ersten Moment Business. So, es ging immer wirklich einen Mehrwert zu generieren, ne, so aus der Perspektive. Und wir müssen uns überlegen, ist wie mit allen Sachen, Recruiting ist genau die gleiche Konstellation, wir bewegen jetzt immer in einem Dreieck Zeit, Kosten, Qualität. Wir müssen eine Klarheit schaffen auf oberster Ebene, was möchten wir eigentlich erreichen? Na, weil wir wollen alle, ne, wir wollen das bestmögliche Recruiting mit der bestmöglichen Candidate Experience, mit der kürzesten Besetzungszeit. Aber das wird wahrscheinlich keiner bezahlen können, weil natürlich kann ich pro Stelle nur einen Recruiter ansetzen, aber dann immer kostenmäßig ist das utopisch. Klarheit fängt für mich an der obersten Stelle an, abzustimmen, was wollen wir eigentlich erreichen? Und dann zu sagen, okay, das ist die Geschwindigkeit, mit der wir agieren wollen, diese Qualität haben möchten wir haben. Und das in der Kombination definiert die Kostenblock, welche Strukturen brauche ich tatsächlich dafür? Weil wir können natürlich tatsächlich sagen, ich sage jetzt mal, nehmen wir jetzt, weiß ich, Prozessgeschwindigkeit, wir können immer schneller werden. Entweder wir fahren die Qualität runter, weil wir machen nur noch gar keine Gespräche mehr, oder wir fahren die Anzahl der Recruiter hoch, um die Stellenbetreuung zu verbessern. Und dieser Balanceakt, das ist oft meine Erfahrung, der ist nicht abgestimmt. Es ist einfach, oben gibt es vielleicht einen Anspruch, wir müssen besser werden, aber es fehlt die Klarheit und die Transparenz. Was heißt das tatsächlich in der Umsetzung? Also das geht dann zum Beispiel, ich bin immer ein Fan von zum Beispiel zu sagen, ne, wir möchten diese Geschwindigkeit erreichen, präzise ist immer eine gute Candidate Experience. Wie kommen wir tatsächlich dahin? Und dann wirklich, wenn ich über Klarheit spreche, wirklich mit Zahlen zu arbeiten. Sich mal die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich breche mal den ganzen Prozess auf und sage, so viele Minuten brauche ich pro einzelnen Prozessschritt. Dann kann ich ganz formell gesehen hochrechnen, wie viele Hires schafft tatsächlich ein Recruiter in der Realität. Mhm. Und dadurch kann ich dann auch sagen, okay, für Anzahl X Hires im Jahr mit der Budgetplanung brauche ich X Recruiter, wo stehe ich tatsächlich gerade? Und das muss man auf dieser Ebene verankern, auf dem Business heraus. Weil oft ist es dann so, wir haben, ich sag mal, eine Wirtschaftslage so wie jetzt in vielen Unternehmen, da ist vielleicht jetzt ein bisschen mehr Zeit gerade und man kann Themen auch aufarbeiten, aber wir wünschen uns alle auch den Aufschwung, der wird wiederkommen. Und wie schnell wächst dann das Recruiting wieder oder bleibt es erstmal auf der Größe und dann werden wieder die Wartezeiten länger. Das heißt, es fängt an oberster Ebene an, sauber abzustimmen, was heißt für uns Recruiting, welche Qualität möchten wir haben, mit welcher Geschwindigkeit. Und das definiert dann die Kosten und die Strukturen dahinter. Und an der Stelle kommt der ganze Einfluss ins Recruiting rein. Da müssen wir ansetzen, an dieser Stelle tatsächlich. Und oft habe ich die Erfahrung gemacht, das hat mich auch manchmal wirklich auch andere, auch Manager gefragt im TA-Bereich, aus einem Unternehmen, wie konnte ich dann auch überzeugen, das dahin zu bewegen, was vielleicht auch gar nicht ging. Und das ist genau das, diesen Mehrwert aufzuzeigen, umzuwandeln, was heißt das, wenn wir schneller werden, was heißt das in Besetzungszeiten, in Cash, weil wir sind trotzdem auch Unternehmen. Es geht immer um eine finanzielle Konstante, um aufzuzeigen, welchen Impact hat das Ganze. Und dann werden die Investments leichter. Nicht einfach, also das will ich gar nicht behaupten, aber es wird leichter, weil ich sag mal, ein TA-Manager ist halt mal die Speerspitze für die Teams, um sicherzustellen, dass die Strukturen da sind, damit man auch erfolgreich sein kann mit der richtigen Qualität und mit dem richtigen Anspruch.
Ja, das ist ein sehr, sehr strategischer Ansatz, den du dort daran gehst, weil ich sehe das tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ja, für mich ist es immer sehr, sehr relevant zu verstehen, was ist im Prozess eigentlich die Durchlaufzeit und warum pro Schritt, weil das einfach auch relevant ist, um den Fachbereich gut zu matchen. So lange musst du erwarten, bis deine Stelle besetzt wird. Hier sind Stellschrauben, da können wir zusammen dran arbeiten, dass wir schneller werden. Trotzdem haben gewisse Dinge in unseren Strukturen Limitationen, die können wir nicht umgehen, Punkt. Also so viel Klarheit sollte eine Organisation auf jeden Fall haben. Und ich stimme dir zu, ich bin gerade bei mir auf dem Weg durch unsere Fachbereiche und habe mal Zahlen mitgebracht, sowas, der Klassiker, Cost of Vacancy. Was ist eigentlich eine Entscheidung, die wir treffen im Recruiting? Also wie viel ist das wert und Quality of Hire, was bedeutet es, gute Auswahl dahinter zu legen? Mit der Kernbotschaft, je länger ihr die Stelle offen habt, desto mehr unsichtbare Kosten entstehen. Ja, das wollt ihr das? Wenn nicht, dann habt mehr Commitment zu dem Thema und nehmt euch Zeit für Recruiting. Ihr trefft Millionen Entscheidungen in dem Moment, wo ihr euch für eine Person entscheidet. Wollt ihr das wirklich auf Basis vom Bauch machen oder tatsächlich valide, strukturierte Herangehensweisen, weil es bringt euch auch mehr Performance, dadurch mehr Return on Invest. Und das in so einem Dreieck einfach mal aufzuzeigen, dann sitzen sie da und sagen, okay, wow, das habe ich so noch nie gesehen. Natürlich ist das eine Annäherung. Du kannst das gar nicht mathematisch präzise berechnen. Aber es macht ihnen die Augen auf, um zu sagen, okay, wow, das ist eine ganze Menge Holz und offensichtlich habe ich Einfluss darauf, meinen Einfluss möchte ich wirken. Und dann kommt man wieder und das ist auch genau das, was ich dann in dem Moment mache und sage, liebes Team, ich habe das denen gezeigt, die waren alle positiv, bezieht euch darauf und fragt jeden Einzelnen, ob wir wirklich Geld verlieren wollen, weil das darum geht's. Und das Blöde in dieser Personalarbeit, man sieht das Geld immer nicht. Das ist nicht wie im Vertrieb. Ja? Wenn du keinen Abschluss machst, kriegst du keinen Umsatz. bei dem Personal ist es immer, wenn du nichts machst, passiert nichts. Du zahlst quasi erst Geld, wenn jemand da ist, weil du dann nämlich Gehalt abfließen siehst. Alles, was davor nicht passiert, ist nicht sichtbar. Und ich finde das mega, mega spannend, wie du da rangehst. Wir haben auch da draußen so ein paar HörerInnen, die sind natürlich nicht auf Manager-Ebene. Die sind am operativen Wahnsinn beteiligt, nenne ich das jetzt mal. Die nehmen die Strukturen, wie sie sind. Aus deiner Sicht, wie können die für sich in ihrem Day-to-Day im Austausch für eine Stelle Klarheit und Ownership nutzen? Also was ist das für dich auf der Ebene?
Es fängt ja auch bei jedem Einzelnen an. Also das heißt, die Strukturen ist jetzt nur eine Ebene. Für mich sind es zwei Perspektiven. Ownership erstmal im Sinne von annehmen. Also wenn ich eine Stelle habe, bin ich dafür verantwortlich, egal wie viele Beteiligten durch sind. Ich bin der Recruiter, die Recruiterin für diese Stelle. Zu verstehen, ich nehme diese Verantwortung auch wirklich an und ich lebe sie auch. Klarheit geht dann los und das ist dann auch so datenbasiertes Arbeiten und da ist wirklich jetzt, sag ich mal, Transparenz und Klarheit schaffen in der Kommunikation geht an der Stelle los. Vielleicht bin ich noch nicht in der Lage, an der ersten Stelle schon auszuklabustern, mit den Anforderungen gibt es nur 10 Kandidaten. Das ist in Ordnung. Aber diese Rückkopplung zu schaffen, das geht schon manchmal ganz einfach los. Ich kriege die ersten Kandidaten tatsächlich vielleicht auch rein, stelle vielleicht fest, so und so sehen die Anforderungen aus, so ist die Gehaltsrange und das dann auch aufzubereiten und zurückzuspiegeln. Anstatt einfach immer, und das passiert oft, was ich oft sehe, immer weiterzumachen. Immer weiterzumachen und Fachbereich denkt sich, warum kommt da nichts? Weil die Kommunikation mit der Klarheit fehlt. Das, was du suchst, matcht offensichtlich tatsächlich nicht. Also früh genug klar sein in der Kommunikation, rückkoppeln und spiegeln, weil das ist ja genau die Thematik. Wir können den Markt nicht verändern. Mhm. Aber wir sind das Tor nach draußen. Der Fachbereich weiß, was er braucht, aber er ist ja nicht der Experte für Wie sieht der Markt aus? Das ist unsere Aufgabe. Und ich habe es tatsächlich selbst noch nicht getestet, aber ich habe letztes Mal ein ganz spannendes Seminar gehört. Die haben es so ein bisschen aufgezeigt, mit solchen Themen wie ChatGPT und so weiter, auch Daten zu ziehen. Also jetzt sag mal, ich komme noch aus der Welt, wo du sagst, eher keine Ahnung, mit LinkedIn, ich mache eine Search, guck, Kandidateneinschätzung. Aber die haben auch zum Beispiel gesagt, hey, ganz ehrlich, du kannst mit ChatGPT fragen, wie sieht der Markt aus? Du kriegst die ersten Daten rein. Und es gibt manchmal so einfache Möglichkeiten, es sich gar nicht kompliziert zu machen. Du kannst auch gucken, ich habe die Positionsbezeichnung der Branche, in der ich drin bin. Da kannst du halt mal vielleicht, keine Ahnung, auf Kununu gehen, gucken, was geben denn Leute in dieser Ebene an und Gehaltsbenchmarks. Eine erste Search auf LinkedIn zu machen. Also da kann man schon sich auch annähern in der Klarheit. Und das schafft dann eine Diskussion auf Augenhöhe. Und da kann eine Recruiter tatsächlich auch schon anfangen. Einmal Richtung Fachbereich. Ich glaube, es ist aber auch sehr, sehr wichtig, an den TA-Head, an den Teamleiter, an die Teamleiterin auch zu kommunizieren. Also was funktioniert nicht gut. Weil nicht jeder bekommt immer auch alles mit und es ist total wichtig, da auch offen in der Kommunikation sein, was läuft gut, was läuft nicht gut, welche Informationen kommen aus den Fachbereichen, damit das dann auch wieder gebündelt werden kann und dann auch wieder nach oben getragen werden kann. Weil zu oft versandten Themen auf kleiner operative Ebene, die total wichtig wären, in der Kommunikation der Klarheit nach oben zu kommunizieren. War das griffig genug oder wenn nicht?
Ja, das ist also
mal so ein bisschen.
Ich habe zwei Rückfragen. Ich höre schon Leute sagen, es ist alles richtig, verstehe ich auch. Ich habe häufig keine Zeit, weil ich habe ja mehr als eine Stelle. Und zweitens, ich kann mich nicht in jedes Thema so tief reindenken, weil ich auch sehr viele unterschiedliche Profile habe. Das geht ja vielen so. Wie gehst du damit um? Also was sagst du? Oder beziehungsweise was wäre eine Variante, wie sich das verbinden lässt? Weil gerade die Diversität an verschiedenen Profilen, die stimme ich zu, man kann nicht alles in der Tiefe verstehen. Aber auch diese Recherchen, diese Zusatzarbeit, das kostet eben Zeit. Und wenn du ein Recruiter mit oder Recruiterin mit, ich weiß, 40 Stellen bist, dann ist das schon ein Stretch, das auch einzufordern. Ist natürlich die Frage, da wären wir bei dem Thema davor, wie muss ich die Organisation aufstellen, dass das möglich ist und was will man, aber die Realität ist ja eine andere, das weißt du so wie ich, ja.
Genau, aber ich würde das Argument, dass es mehr Zeit kostet, nicht kaufen, weil die Realität ist tatsächlich, je früher ich rückkopple, desto früher bin ich in der Lage, die Stelle auch zu besetzen, desto weniger Zeit kostet mich die Stelle. Deswegen, es kann sein, dass diese 20 Minuten Invest am Anfang mir hinten raus x Stunden Zeit kaufen, weil ich von vornherein auf die richtigen Profile bin. Jetzt stell mal vor, ich habe ein Profil, generell Profil kriege ich am Markt, aber es ist zu teuer. Dann rekrutiere ich 3 Monate, aber es geht nicht weiter. Und das ist immer wieder und immer wieder Diskussion. Hätte ich am Anfang 20 Minuten investiert, wäre mit Klarheit in der Kommunikation mit den Benchmarks und den Fachbereich gegangen, hätten wir vielleicht entweder, keine Ahnung, das Budget vergrößert, die Qualifikation runter und ich wäre in der Lage gewesen, die Stelle schneller zu besetzen. Jetzt kann man darüber diskutieren, waren die 20 Minuten Invest clever angelegt oder auch nicht, gerade wenn ich 40 Stellen halte. Also deswegen das Argument zu sagen, es kostet mehr Zeit, das ist immer die kurzfristige Sichtweise, aber man macht ja das eigentlich, um erfolgreicher zu sein. Erfolgreicher heißt schneller besetzen, mit immer Prämisse perfekt, guter Kandidat, Kandidatin. Und so würde ich das argumentieren, es mal auszuprobieren. Gewinne ich oder verliere ich tatsächlich an Zeit?
Das ist ein schönes Beispiel für Axt schärfen oder mit der stumpfen Axt durch den Wald laufen. Gell? Und diese 20 Minuten hast du häufig nicht, aber da auch den Rahmen zu geben für seine RekruterInnen zu sagen, wir probieren das diese Woche jetzt mal aus, ihr habt von mir das Go. Das kann bei vielen RekruterInnen auf der ganz operativen Ebene schon helfen, ne? Weil oftmals sind die so erschlagen, dass die nicht auf diese 20 Minuten kommen in ihrem Arbeitsalltag, weil der Kalender einfach von morgens bis abends back to back, wie man so unschön sagt, zugekleistert ist. Und dann, wo willst du die 20 Minuten reintun? Stefan, soll ich das in meiner Mittagspause auch noch machen? So ungefähr. Und dann musst du halt beim Thema Führung, musst du da dann auch schon auf der Ebene für Klarheit sorgen und das dann mal wirklich unter Ausprobieren titulieren und dann sagen, okay, wir haben jetzt KW 10, wir üben das jetzt mal. Wir haben jetzt mal die Freiheit und machen das jetzt einfach mal für 1 oder 2 Stellen, wo wir vielleicht auch intern wissen, okay, da geht vielleicht eh gerade nicht viel. Das können wir ja auch alles einordnen, ne? Also von daher, da braucht man auch ein bisschen mehr Kontext, das weiß ich. Aber ja, ich würde es, Gregor, ähnlich wie du, ich würde es als Zeitargument würde ich auch versuchen, immer ein Stück weit auszuhebeln.
Ja. Und man darf ja nicht vergessen, also das eine ist, ne, also weil du auch das Thema Workload auch genannt hast, auch das, auch klar spiegeln an die eigene Führungskraft. Weil die Realität ist auch Führungskräfte sind meistens landunter. Das ist dann, wenn es so Strukturen ist, das spiegelt sich ja immer weiter nach oben. Und das muss man auch spiegeln, dass man das doch dann auch wirklich da auch vielleicht immer noch Prios setzt, um wirklich anzugucken, okay, was ist ein vernünftiger Workload? Weil in den meisten Unternehmen ist halt auch die Realität, wenn du die Hand nicht hebst, dann ändert sich auch nichts so ungefähr. Also das ist halt genau auch die Thematik. Und dann, wenn du dich dann innerlich ärgerst, aber halt auch nicht den Mund aufmachst und sagst, hey, ich habe zu viel oder ich kann meinem eigenen Qualitätsanspruch nicht gerecht werden, dass man dann wirklich in die Diskussion geht. Und dann ist es auch genau zu eruieren, liegt das daran, dass du vielleicht nicht so clever arbeitest oder ist es ein strukturelles Thema, weil der Workload das einfach nicht zulässt. Also das ist dann genau, da muss man wirklich dran gehen und das nicht einfach unter den Tisch kehren.
Ja, bin ich bei dir. Also ich unterschreibe das absolut. Manchmal ist es wirklich einfach strukturell nicht möglich. Ich erlebe das häufig so auch im Gespräch mit dem Netzwerk, mit allen Möglichen, dass wir häufig sehr daran arbeiten, effizient zu sein, aber dabei vergessen, effektiv sein zu wollen. Also das ist genau das, was du ansprichst. Man kann viele Dinge oder viele Aufgaben sehr, sehr effizient machen. Die Frage, die man sich aber eigentlich stellen muss, sind das die richtigen Dinge? Also sind das die effektiven Dinge, die mich schneller, besser etc. machen? Und das matcht häufig nicht. Wir arbeiten häufig sehr effizient an Dinge, die ineffektiv sind. Dabei sollten wir, wie du sagst, 20 Minuten auf etwas Effektives investieren, was uns dann hinten raus viel, viel effizienter macht. Und diese Perspektivwechsel, das sehe ich auch auf der RekruterInnen-Ebene als eine sehr, sehr relevante Reflexion für sich selbst, für die eigene Arbeit und darauf zu gucken, was kann ich eigentlich am Anfang machen, was mich durch den Prozess und auch bis zum Ende eigentlich schneller macht. Und da ist für mich Klarheit eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, am Anfang klar zu sein, was suche ich und sich Zeit zu nehmen, zu überlegen, gibt es das überhaupt so auf dem Markt? Aber auch, ich sage das immer meinen RekruterInnen und meinem Team, ihr seid wirklich die Experten für unseren Prozess. Wenn ihr pro Stelle nicht wisst, welcher Schritt als nächstes der richtige ist, um weiter voranzukommen und welchen Impact gewisse Entscheidungen haben, wer soll das sonst mit reinbringen? Das können nur wir. Wir sind Owner für unsere Sache. Und da müsst ihr nachts geweckt werden und immer wissen, was passiert ist. Spitzig zugespitzt, ja, aber das zeigt einfach, wenn du selber so klar bist im Prozess, das schafft unglaublich viel Verständnis, Commitment auf der Gegenseite und du kannst dadurch sehr transparent einfach im drin Dreieck die Themen richtig vorantreiben. Also diese Prozesskontrolle, die eigene Durchlaufzeit wirklich aus dem FF runterbeten zu können, ist ein erster Schritt, um sehr, sehr effektiv zu sein. Das heißt aber nicht, dass man nicht den Prozess verbessern, ändern, anpassen kann. Aber einfach nur zu wissen, wie die Welt um einen rum funktioniert, hilft dir schon sehr, sehr, um deiner Gegenseite zu sagen, naja, also hinten raus, Vertragserstellung, das dauert bei uns immer 2 Wochen, keine Ahnung, ich bin jetzt mal rum, ja, da kannst du mich noch so viel bitten, da werde ich nicht schneller. Wenn wir dort zum Monatsende sind, der Prozess ist 2 Wochen, das heißt, wir fallen dann in den nächsten Monat, die Kündigung fällt dann später raus. Ich kann manchmal verhandeln, ich kann es auch hier probieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist nur 10%. Das heißt, lass uns lieber vorne schnell sein, um hinten raus nicht schnell sein zu müssen, weil vorne können wir schnell sein. Und das ist so, dieses Gefühl für den eigenen Durchlauf im Unternehmen zu bekommen, sehe ich als Kernthema als Recruiterin, um dann auch auf Ownership einzuzahlen. Aber dafür, und da hast du recht, muss man sich mal rausnehmen. Und nochmal überlegen, was ist mein Prozess, wenn ich das bisher noch nicht gemacht habe? Je kleiner die Strukturen sind, desto eher macht man ja einfach, ja. Hm. Wie lange dauert es pro Schritt und warum? Und das dann aber auch mit breiter Brust vor sich herzutragen und zu sagen, wir arbeiten an Verschnellerung, aber dafür brauche ich dich da, da und da. Das ist für mich ein Kernunterschied, egal wo du drin steckst, ehrlich gesagt.
Ja. Ja. Und vielleicht auch mal wirklich die Vogelperspektive einnehmen. Also wenn ich jetzt guck dir, wenn du selbst vielleicht nicht end-to-end verantwortlich bist, guckst dir end-to-end an. Wo hängt es vielleicht? Also ich hatte, was ich Fälle gesehen, dann war das CV-Screening lag in einem anderen HR-Bereich. Die BPs haben zum Beispiel die Interviews geführt, halt, ne, so ein Klassiker, den es ja auch noch oft gibt. Und dann war so, die CV-Screener waren top, die waren extrem effizient, ne, zum Thema Effizienz und Effektivität. Da war jeder CV wurde innerhalb von 24 Stunden gescreent. Was aber halt nicht gemacht wurde, ist, die Menge zu kontrollieren, die beim Fachbereich ankommen. Dann kann es halt aber sein, dass ein Businesspartner halt 20 Interviews führen muss, weil einfach alles durchgelaufen ist. Ne, und so zum Thema, ist das dann auch effektiv so in der Gesamtkonstellation? Für den einzelnen Teilbereich war das total effizient. Aber im Gesamtkontext aus einer Vogelperspektive hat das eigentlich keinen Sinn gemacht. Und sich da auch mal rauszunehmen und auch manchmal zu verstehen, es kann manchmal mehr Sinn machen, jemanden 5 Minuten mehr Arbeit zu geben, dafür aber jemanden anderen durch diese 5 Minuten 20 Minuten zu sparen, diesen Gesamtblick auf das Ganze zu haben. Nicht nur in dem einen kleinen Teilbereich, sondern wirklich mal sich das Gesamte anzugucken in der Vogelperspektive. Und da kommen wir dann wieder mit diesen 20 Minuten Invest vielleicht für Klarheit am Anfang der Kommunikation. Was spare ich mir bei Summe tatsächlich daraus?
Ja, das ist ein super, super spannender Effekt. Also wir hatten auch in der letzten Staffel eine Folge, die hieß Zeit richtig investieren. Und da waren wir in der Quintessenz uns einig, dass am Anfang im Kickoff, im ersten Meeting, wie auch immer man es jetzt nennt, Auftragsklärung etc., dass du dort am meisten Zeit investieren muss, vielleicht auch noch ein bisschen Zeit danach, bevor du online gehst, weil je mehr du da klärst, nimm mal das Thema Mindestanforderungen, ja, das ist ja ganz wichtig, was muss wirklich weitergeleitet werden und was ist einfach auch nicht relevant für diese Stelle, ja. Wenn das geklärt ist, sparst du viel Arbeit hinten raus. Wenn du sagst, ich guck mir alles an und du hast eine Stelle, da kommen 500 Bewerbungen rein, ich spitze das jetzt mal zu, irgendjemand, dann schaut sich die falsche Person diese 500 an, verliert den Überblick, verliert Zeit. Also das ist genau das, was du meinst. Ja, ich glaube, die goldene Regel hier, investiere am Anfang genug Zeit für Klarheit, für die richtigen Dinge und du hast hinten raus es einfach ein Stück schneller für dich mitgenommen. Und da aber auch, und da vielleicht eine letzte Frage an dich, was hast du einen Tipp für die ZuhörerInnen da draußen, die sagen, ja, ich würde ja gerne am Anfang mehr Zeit investieren, aber ich kriege eine Stelle, dann heißt es von der Führungskraft, ich habe jetzt 5 Minuten Zeit, lass uns das kurz klären und dann bitte online stellen. Das ist ja erstmal für die RecruiterInnen Druck. Was empfiehlst du dann zu sagen, so stellst du dich besser auf, so kriegst du Zeit vom Fachbereich? Ja.
Ich glaube, das allererste ist, das Rückgrat zu haben, zu sagen, nein, ne, da komme ich wieder an diese Thematik, das geht so nicht, dazu brauchst du das Backup. deiner Führungskraft, dass du das auch wirklich machen kannst. Das ist total wichtig, dieses Vertrauen. Und dann sehr prägnant zu erklären, warum dieses Invest an Zeit am Anfang wichtig ist. Es ist immer ein Balanceakt, also das muss man auch wirklich auch sagen, das empfehle ich auch immer. Es gibt manchmal Fälle, da wirst du es nicht durchbekommen. Da musst du es über die Hintertür machen. Dann, also dieses als Beispiel, das habe ich auch manchmal gemacht, Lernen durch Realität. Dann machst du genau das, was die Person will, und dann zeigst du ihnen das Ergebnis genau davon. Es kommen entweder komplett die Falschen, es kommen viel zu viele, und sagst, ja, hättest du mal am Anfang die 30 Minuten investiert, wären wir jetzt schon weiter. Und genau dieses Rückkoppeln, weil das schafft dann auch Vertrauen, weil dann ist das nächste Mal, wenn ich wiederkomme und sage, können wir nicht bitte die 30 Minuten investieren? Du hast doch beim letzten Mal gesehen, das bringt uns so nicht weiter. Dann wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass die Führungskraft, der Fachbereich, der Manager sagt, ja, du hast recht. Na, ich nehme mir die Zeit. Diese Rückkopplung auch da wieder wirklich auch zu machen und nicht zu sagen, ja, ist egal, weil das lernen die, lernt jeder von uns dann hinten raus. Das ist ein ganz einfacher Weg nach vorne zu sagen, wenn ich am Anfang nicht die Chance habe, Nein zu sagen, weil vielleicht das Vertrauen ist nicht da sonstiges, dann einmal zu sagen, okay, dann mache ich es, aber dann zeige ich auch das Ergebnis.
Das ist
und das funktioniert tatsächlich in der Realität.
Wird doch eine Sache ergänzen, die du sicherlich auch mitmeinst. Ich würde am Anfang die Konsequenzen schon benennen und sagen, wir gehen jetzt deinen Weg, aber das wird dazu führen, dass du viele Bewerbungen kriegst, die nicht passen. Wir werden hinten raus langsamer. Du kannst dir jetzt mit mir mehr Zeit nehmen, dann passiert das gar nicht erst. Aber ich gehe deinen Weg mit. Aber dann sag mir am Ende nicht, dass du zu viele unpassende Bewerbungen bekommen hast, weil da kann ich nämlich sagen, I told you so. So viel Rückgrat darf es dann auch sein, wenn man sich sicher ist, dass das so ist. Weil es dann sogar noch den stärkeren Effekt hat. Wenn man sagt, ich mach, was du willst, das passt, ich höre dich, ich würde anders gehen.
Vollkommen bei dir. Also diese Anfangskommunikation muss sein, weil sonst kannst du nicht später sagen, I told you so. Das ist genau das. Also das muss am Anfang klar gesagt sein. Das ist die Konsequenz, wenn wir es machen, damit du später sagen kannst, siehst du, ich habe es dir doch gesagt. Ja, und das schafft dann wiederum das Vertrauen in die Kompetenz der anderen Seite. So blöd wie es klingt, lernen durch Schmerz in überspitzten Ausdruck, das ist so ein bisschen die Konsequenz manchmal.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, hättest du es nicht gesagt. Also ich merke, wir haben da eine sehr ähnliche Einstellung. Super spannendes Gespräch heute. Ich finde, was kann man mitnehmen? Als Gesamtorganisation finde ich, wenn jetzt jemand zuhört, der Head of TA oder sonstige größere Verantwortung hat, klärt sehr deutlich, was ist eigentlich die Erwartung vom Management in dem Sinne an Geschwindigkeit und Qualität, erarbeitet, wie viel Kapazität braucht es auch dafür, indem man einfach sich genau überlegt, wie viel Zeit braucht das dann im eigenen Prozess. Das gibt einfach die Realität wieder tatsächlich, was eigentlich gewünscht ist von der eigenen Abteilung. Und das kann vielleicht auch mal ungünstig rausputzen von dem, was man eigentlich vorhat, aber dann ist das ein Weg. Ja, als RecruiterIn da draußen habt euren Prozess super gut im Blick und im Griff aus meiner Sicht und traut euch, Nein zu sagen. Und wenn ihr doch Ja sagen müsst, dann zeigt zumindest die Konsequenzen aus dem Ja und habt die breiten Schultern zu sagen, ich mach gerne, was du tust, ist halt nur leider scheiße. vielleicht in netteren Worten. Ja.
Manchmal braucht es auch genau die Worte. Ansonsten kommt das beim anderen nicht an, weil Kommunikation ist ja das, was ankommt. Ja. Aber unterstreiche ich. Ja.
Super coole Folge.
Und man darf das nicht vergessen. Also ich habe oft genug Führungskräfte erlebt, die gesagt haben, warum hast du es nicht gleich so klar gesagt? Also mir ist die Klarheit nicht bewusst gewesen. Also man muss wirklich deutlich sein in der Kommunikation. Das hilft oft.
Und das öffnet plötzlich Türen, wo man das Gefühl hat, die sind zu. Also da wirklich keine falsche Scheu. Vor Kompetenz hat sich noch nie jemand gewehrt, wenn die Kompetenz gut rübergebracht wurde.
Ganz genau.
Das ist einfach so. Nur manchmal ist man sich selber unsicher und das spürt die Gegenseite. Deswegen ist es wirklich gut zu wissen, was man tut und den eigenen Prozess im Griff zu haben und auch die Implikationen im Prozess. Weil dann hat man einfach viel Argumentation auf seiner Seite. Also das ist für mich ein Kernbasic im Thema Klarheit, Prozesskontrolle. Das ist irgendwie, das muss man raus haben als RecruiterIn.
Ja.
Und man darf ja auch nicht vergessen, wir sind ja keine Feinde. Alle wollen das Gleiche.
Nein. Ja. Das ist tatsächlich so. Und sich da zu trauen und zu sagen, hey, wir haben das gleiche Ziel, nur ich sehe, guck da anders drauf als du und ich denke, das ist gut, das hilft tatsächlich auch. Ja. Ihr Lieben da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet die Impulse mitbekommen, die ich auch hier rausziehen kann. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen dalasst. Spotify, Apple Podcasts, you name it. Es hilft einfach uns, das Thema voranzutreiben. Die Basics machen den Unterschied. Und an euch zwei, Stefan und Gregor, vielen Dank für deine Zeit, Gregor. Es war ein super cooles Gespräch. Und ich sag tschüss alle zusammen.
Danke an euch zwei. Danke dir, Arthur. Danke dir, Gregor. Bleibt herzlich da draußen. Ciao, ciao.
Ciao.